Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Ich sitze hier am Kantonsspital Baden, Aargau, bei Frau Christin Kernland, einer Kinderdermatologin. Guten Tag, Frau Kernland.
Guten Tag, Herr Meier.
Ich habe soeben Ihr Büro betreten, Ihr Sprechzimmer. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, dessen Auge sofort auf dieses Modell hier fällt. Ich habe es zu uns genommen. Es ist ein, jetzt muss ich vorsichtig formulieren, es ist ein Modell der menschlichen Haut. Und Sie mögen es nicht. Wieso nicht?
Ich mag es, wenn man es als Modell bezeichnet. Aber was ich nicht mag, ist, wenn zum Beispiel die älteren Kinder sagen, schau hier, das ist die Haut. Das ist das Haar, das ist die Haut. Das ist es ja nicht. Das ist ein Plastikmodell und eine Simplifizierung der wirklichen Haut. Und die Haut selber ist in einem Prozessualen drin. Das fehlt hier im Modell.
Sie sagen eine Simplifizierung. Jetzt wirkt es schon bereits hochkomplex. Was fehlt denn hier?
Es fehlt der ganze Flüssigkeitsorganismus, es fehlen die ganzen Emotionen in der Haut, die Regulierung, es fehlen die ganzen zeitlichen Abläufe, eben der Prozess, das im Leben stehen, das fehlt. Es ist eine Reduktion. Natürlich ist es interessant, aber es ist auch auf den ersten Blick komplex und visuell überfordernd. Also wenn ich etwas erkläre, erkläre ich es lieber an einer handschriftlichen Zeichnung.
Wo in diesen vielen Schichten sind meine Tattoos?
Also die Tattoos kommen darauf an, die professionellen Tattoos, die sind hier.
So weit um?
Ja.
Also wir sehen hier verschiedene Schichten. Es gibt da, das ist die Epidermis.
Jawohl.
Und dann kommt eine gelbe und dann eine blaue und dann eine dunkelbraune Schicht.
Die Epidermis ist diese ganze Schicht hier, die ist aufgeteilt in verschiedenen Schichten. Das ist die Epidermis, die Haut ist dreigeteilt. Epidermis, dann haben wir die Dermis, die Leberhaut und unten das Fettgewebe. Und die Epidermis, die erneuert sich einmal im Monat wie der Mond, genau der Mondenrhythmus hier. Das schilfen die Zellen immer ab und deshalb ist es wichtig, dass im Tattoo das bleiben soll, dass wir da unter die Basalmembran kommen, hier in die Lederhaut. Das wäre ideal, damit das Tattoo auch hält.
Und wenn wir das nicht tun, dann wäscht es sich aus oder verschwindet ganz?
Dann verschwindet es wieder, ja.
Ja.
Ja. Und je nachdem, Profis, die haben natürlich eine definierte Tiefe. Und wenn man es selber macht, dann kann es etwas wackeliger sein.
Ja, ich habe es auch schon ausprobiert.
Ist wahr.
Mit tatsächlich mäandernden Erfolg.
Ja, aber auch schmerzhaft wahrscheinlich.
Es ist schmerzhaft, keine Frage. Das ist ja auch, wenn man es selber macht, ein wichtiger Aspekt.
Ja.
Man zögert dann mehr, als wenn jemand das für einen erledigt.
Ich sehe, Sie haben viele Tattoos.
Ich habe einige, ja.
Ja.
Ja. Aber wenn jetzt die Eltern kommen und mit dem Kind und das hier so sehen und sagen, schau, das ist deine Haut mit deinen Haaren, was machen sie dann?
Ich versuche, den Blick wegzunehmen von diesem Modell. Ich habe das Modell einfach hier, aber wie Sie gesehen haben, es steht bei mir auf der Seite, nicht auf dem Tisch. In der Regel arbeite ich nicht damit. Und dann versuche ich es auf das Individuelle runterzubrechen und auf die aktuelle Fragestellung und dort auszuholen. Und versuche aber immer auch im Positiven zu bleiben. Also wenn jetzt da die Haare fehlen, dann würde ich dann nicht sagen, sie hier fehlen einfach deine Haare, sondern das muss man dann wieder auf den Menschen zurückbeziehen.
Also, herzlichen Dank. Ich werde es jetzt wieder wegstellen.
Ist gut.
Worin unterscheidet sich denn die Kinderdermatologie von der normalen oder jener für Erwachsene?
Die Kinderdermatologie ist per Definition ja die Lehre der Hauterkrankungen beim Kind. Das ist Kind Neugeborene, zum Teil auch vorgeburtlich Neugeborene und Säugling, Kleinkind bis Jugendliche, bis auch 10 oder bis 20, je nachdem. Und Es ist ein junges Gebiet der Heilkunde. Es ist, wurde von, ich schätze jetzt vielleicht auch schon mehr 30 Jahren im mittleren Westen in den USA, wurde es als eigene Dermatologie-Unterform oder Untergebiet begründet. Und es ist schon richtig, dass man das so begonnen hat, weil wir haben es zu tun mit der Haut und Hautentwicklung, Hauterkrankung im Kindesalter, das per se ja eine Entwicklung ist und sich von der Haut des Erwachsenen in vielen Bereichen unterscheidet. Natürlich nicht in der Anatomie und im Aufbau, aber weil wir haben diesen Entwicklungsprozess, wir haben die Säuglingshaut, die Säuglingshaut ist nach beim Schulkind nicht mehr die gleiche Haut und auch in der Pubertät kommen andere Erkrankungen, die sich auf der Haut zeigen. Also wieder dieses Prozessuale, irgendwie sind wir jetzt darauf gekommen, durch dieses Modell, diese Entwicklung, die ist anders. Und im Erwachsenenalter haben wir dann mehr die fertige Haut, auch der erwachsene Mensch, der diese Entwicklungsphase der Kinder und der Jugend dann hinter sich hat. Das war so übergeordnet. Konkret gibt es Erkrankungen an der Haut und mit der Haut, die sich nur im Kindesalter zeigen, die einerseits mit der Adaptation auf das postpartale, also nachgeburtliche Leben zu tun haben, die mit zu tun haben mit der Reife, mit der Entwicklung. Alle angeborenen Hauterkrankungen oder Erkrankungen, die sich an der Haut zeigen, die genetische Veränderungen haben, also dass die Kinder schon mitbringen auf der Haut. Das ist auch ein spezieller Unterbereich der Kinderdermatologie, die sogenannten Genodermatosen oder angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Und dann auch lebensabschnittabhängige Erkrankungen. Wir haben ja auch in der allgemeinen Medizin haben wir ja auch die Pädiatrie unterschieden von den Erwachsenen und das spiegelt sich auch in der Haut. Ja, dass eben nicht alle Lebensalter die gleichen Erkrankungen dann häufig aufweisen.
Ist das der Grund, warum Sie dieses Modell wegschieben, weil es einfach nicht die ganze Komplexität abbildet?
Das sicher, aber auch, weil wir in unserer Medizin viel mit Modellvorstellungen arbeiten und ich finde, wir müssen zurückkommen ins Prozessuale. Das passiert in der heutigen Medizin im Vergleich zu früher. Wir kommen wieder viel mehr ins Prozessuale.
Was bedeutet das ganz genau?
Dass wir verstehen, dass hinter einem Gegebenen auch Prozesse entstehen. Also es ist etwas Gewachsenes und wir verstehen auch viel mehr die zum Beispiel, ein Beispiel nenne ich jetzt die ganzen Botenstoffe, die im Körper eine Rolle spielen und zu Krankheiten beitragen oder Krankheiten zugrunde liegen. Also dass wir jetzt früher, vor 100 Jahren war es, oder 150 Jahren, da müssen Sie mich jetzt nicht behaften, ging es ja darum, überhaupt so ein Modell zu erstellen, das zu erkennen. Das verdanken wir vielen, vielen Menschen und Ärzten, Ärztinnen vor uns, die das erforscht haben. Haben wir diese Modellvorstellung und jetzt sehen wir, was da alles dahinter steckt. Es war eine Phase auch der Genetik, die jetzt sehr wichtig war und jetzt kommen wir noch mehr in die Phasen der Immunologie oder die unterliegenden Botenstoffenprozesse, wenn man das einfach formulieren möchte. Sehr hochinteressant, hochinteressant.
Also von der, wenn man so will, Toten zur lebendigen Haut?
Das wäre eine Möglichkeit, das zu sehen, ja. Und ein schöner Teil der Kinderdermatologie ist, dass es noch nicht entwickelt ist. Also das ist noch ein neues Gebiet. Da wird so vieles Neues entwickelt, von Monat zu Monat an Erkenntnis gewonnen. Es ist also auch intellektuell ein sehr befriedigendes Gebiet in der Medizin, ja. Wir kommen gar nicht in die Routine. Wir sind immer in der Entwicklung und der Entdeckung. Sehr spannend. Ich kann es sehr empfehlen, allen jüngeren Kolleginnen und Kollegen.
Wenn Sie sagen intellektuell befriedigend, was bedeutet das genau für Sie?
Gerade diese Gegenübersetzung, es ist nicht nur ein Erfüllen von Normen oder von vorgegebenen Leitfaden, wie es mehr und mehr in der Medizin Einschlag gefunden hat, in sogenannten übergeordneten Prozess der zum Beispiel Qualitätssicherung oder Evidence-Based Medicine, die durchaus, also die ist absolut wichtig, ohne geht es nicht. Aber in der Kinderdermatologie sind wir noch in der Entwicklung derselben und wir sind noch viel mehr im Beobachten und Zusammenhänge neu erkennen, die früher zum Teil auch von der Erwachsenenmedizin übernommen wurden, tradiert wurden und wir jetzt einfach neu in Frage stellen können durch neu gewonnenes Wissen. Also wirklich, wirklich schön, schön. und sehr breit. Also die Kinderdermatologie deckt 2.500 Erkrankungen ab, die Dermatologie 4.000, aber das ist doch ein breites Spektrum. Es wird nicht so, es wird nie langweilig im Alltag. Das ist schon ein grosses Privileg.
Wenn Sie sagen tradiert, man hat ja auch sehr lange die männliche auf die weibliche Medizin tradiert und entdeckt erst jetzt immer Neues an Unterschieden. Ist das auch etwas, was Sie sehen, dass es Unterschiede gibt in der Jungshaut und der Mädchenhaut?
Das gibt es auf alle Fälle, ja. Vielleicht ganz im Kleinkindesalter ist es mir noch nicht ganz so bewusst, aber dann ab dem 7. und sicher dann ab dem 14. Lebensjahr ganz sicher, ja. Das sind große Unterschiede und das ist sehr schön, dass das jetzt so an Wichtigkeit gewinnt und dass man die Aufmerksamkeit dahin lenkt. Das ist ganz entscheidend.
Kommen wir kurz zu Ihnen. Warum Medizin?
Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ich wollte das schon immer offenbar als Kleinkind. Ich hatte es mal vergessen, habe begonnen, Germanistik zu studieren und irgendwann mal sagte mir mein Vater, wolltest du nicht Medizin studieren? Und dann war das dann ganz klar.
Aber es brauchte die Erinnerung durch den Vater.
Es brauchte die Frage von außen, ja. Aber das ist sicher richtig. Und ich würde es wieder machen. Auch wenn die Umstände heute für die jüngere Generation, denke ich wirklich, es ist nicht immer einfach. Es ist hart, der Alltag heute. Aber ich würde es wieder machen.
Wessen Alltag ist hart?
Ich glaube, der Alltag als Arzt, Ärztin in einer Medizin, die wirtschaftlich immer mehr und mehr interessant ist. Viele Menschen profitieren auch. Also es verdienen sehr viele mit am Gesundheitswesen. Und also es muss die Leistung erbracht werden, die sich wirtschaftlich trägt. Das ist ein Grundgesetz in der Gesellschaft, das ist klar, das bin ich dafür. Aber es ist dieses Getaktete, die langen Arbeitstage und auch die gesellschaftliche Würdigung des Einzelnen, die hat abgenommen. Und als ich vor 30 Jahren begonnen habe, da war es noch so, dass man gesellschaftlich getragen war. Man hat geleistet, man hat 80, 90 bis 100 Stunden pro Woche gearbeitet, das kenne ich noch. Aber man hat es gern getan und man wurde auch geschätzt. Die Arbeit wurde geschätzt. Und heute scheint es so, Es mag jetzt etwas pointiert sein, aber es ist auch wichtig, dass man finanziell die Leistung erbringt, damit man Geld verdient für das Spital. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen an einem Ärztelohn hängen. Also die Ärzte generieren eigentlich das Einkommen und dann müssen die Backoffice-People oder auch die Assistierenden oder Mitarbeiter im Team mitbezahlt werden. Und das ist nicht mehr so einfach zu verdienen heute als Arzt. Ja, ja, ich glaube, schwierig ist es für die Jungen heute, weil sie leisten müssen und diese gesellschaftliche Würdigung nicht bekommen und im Alltag häufig auch Angriffen ausgesetzt sind von Eltern, die warten müssen, 2-3 Stunden, die natürlich auch verzweifelt sind. Aber also hier findet eine Entwicklung statt, die anstrengend ist, wenn man sich für diesen Weg entscheiden will.
Erleben Sie das auch, den Abfall der Würdigung?
Ich habe das Privileg, dass ich in einem Spezialgebiet bin und natürlich schon 30 Jahre im Business bin. Da erlebe ich es weniger an der Person, aber ich erlebe es an den jüngeren Kolleginnen und Kollegen und dem, was berichtet wird und das dem, was ich sehe. Ja, das erlebe ich.
Worauf führen Sie es zurück, diesen gesellschaftlichen Wandel?
Finde ich schwierig jetzt. Es hat damit zu tun, dass die früheren Kulturträger, das waren ja die Priester, die Lehrer und die Ärzte, das sind wir aber 150 Jahre zurück. Und diese alten gesellschaftlichen Strukturen, die tragen nicht mehr. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Ob es eine Zwischenphase gegeben hat mit Neid, das weiß ich nicht. Der Arztberuf heute ist immer noch, also Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft, die geht ohne persönliches Engagement geht das nicht. Und ich glaube, man steht das nur durch, wenn man das wirklich will. Oder diese komische Bezeichnung einer Berufung, wenn man das in sich spürt, ich glaube, dann steht man es durch. Aber also, es gibt einfachere Wege, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bedeutend einfachere, mit weniger langen Arbeitstagen. Nicht so bereichern wie die Kinderdermatologie, aber.
Ich arbeite ja mittlerweile als Oberstufenlehrer.
Oh, schön.
Und kann das bestätigen. Es braucht die Grundbegeisterung, um das zu machen.
Worauf führen Sie denn diesen Verlust an Respekt oder Wertschätzung der Arbeit im Lehrerberuf zurück? Das ist eine Parallele, würde ich denken.
Also ich sehe es tatsächlich schon auch gesamtgesellschaftlich, dass Achtung vor anderen oder auch vor der Natur oder vor dem Tier und auch vor sich selbst, dass die nicht besonders ausgeprägt ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein wiedererstarkendes Nihilismus. Aber ich beobachte schon auch, dass gewisse Dinge einfach nichts wert sind und in der Folge dann auch nicht geschätzt werden. Also wenn ich die Arbeit der Lehrperson nicht schätze, dann ist das auch kein besonders vertrauenswürdiger oder respektabler Mensch.
Der Lehrer oder der es nicht schätzt?
Der Lehrer in der Folge. Also ich bedauere sehr, dass die Achtung abnimmt, dass Autoritäten nicht mehr gewürdigt werden. Das zeigt sich ja auch darin, dass Rettungskräfte angegriffen werden in Notfalleinsätzen. Also auch Sanitäter und Sanitäterinnen, das ist ja völlig widersinnig. Die werden angegriffen, einfach weil sie auch Blaulicht haben. Ich denke, das ist eine sehr problematische Entwicklung.
Ja, und da gibt es nur Verlierer in diesem Setting, ja.
Ja, das kommt noch hinzu, aber ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, das kann ich klar sagen, in der gewisse Dinge einfach galten. Zum Beispiel Bitte und Danke sagen und viele weitere Dinge. Das war gesetzt und heute habe ich den Eindruck, machen einfach alle, was sie wollen und wollen dabei reich werden und in Ruhe gelassen.
Ja, das hat schon etwas, ja.
Einen Grund sehe ich so nicht, aber ich glaube, das Internet hilft nicht.
Ja, oder nicht gerade so verwendet, ja.
Auf diese Weise verwendet schon gar nicht.
Ja, ja.
Aber grundsätzlich diese Beschleunigung, dieser Stress, ich glaube, das tut uns nicht gut. Hinzu kommt noch der Verlust der Nähe zur Natur. Es ist ja durchaus möglich, nicht in Natur zu existieren, über Wochen und Monate hinweg. Das hilft auch nicht.
Dass sich eingebunden fühlen.
Ja.
Ja, und damit auch
Teil eines Ganzen.
Ja.
Und ein eher unwichtiger Teil eines Ganzen. Also ich vermisse auch oft die Demut grundsätzlich.
Die Demut als sehr positiv konnotierte Begriff.
Ja. Dass andere auch wichtig sind und deren Bedürfnisse.
Ich erlebe hier in der Sprechstunde auch diese enorme Ausweitung an Menschen, woher sie kommen, auf der Globalisierung, aber auch viele mit dem Migrationshintergrund. Und das möchte ich jetzt einfach hier einmal sagen, die Sprechstunde hier, die ist fünfsprachig und das wird einfach so erwartet. Das muss man vielleicht auch noch einmal sagen, dass sie im medizinischen Alltag solche Sachen einfach erwartet sind und geleistet werden. Und das war aber nicht primär, was ich sagen wollte, sondern es fällt mir auf, jetzt in den letzten Jahren, wie zunehmend Situationen auftauchen hier, wo man realisiert, dass die Menschen die Integration in dieses Land gar nicht schaffen mit den Kindern. Also, dass sie die Sprache nicht können, insbesondere die Frauen nicht. Ich bin auch ein Kind, das in die Schweiz gekommen ist, aus dem Ausland. Ich kenne meine Eltern, mussten das auch lernen. Aber hier passiert noch etwas anderes. Es ist eine gewisse gesellschaftliche Verwahrlosung, die jetzt passiert, auf Kosten der Kinder. Und ich sehe hier Kinder, die sind körperlich verwahrlost, also körperlich im Sinn von Hygiene, einfach aus Überforderung, nicht gar keine Böswilligkeit, sondern Überforderung der Eltern im Ankommen in diesem Land. Und hoffentlich ist es eine Übergangszeit, aber zum Teil sind sie schon jahrelang da, dass sie diese Integration in diese, wie wir sie pflegen, den Umgang und Hygiene zu finden.
gibt es auch Schweizer Kinder, die Zeichen von Verwahrlosung zeigen?
Ja, die gibt es auch, natürlich, die gibt es auch, ja. Und da gibt es aber auch Lösungsansätze. Also, das haben wir gesprochen von dieser Verwahrlosung, dieses auch fehlende Wissen, auch das Wissen nicht vermittelt bekommen, wie geht man jetzt um? Also es, zum Teil hat es zu tun mit der Reinigung der Haut. Das ist wirklich, das ist neu jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren. So erlebe ich es hier. Und dann ist das jetzt ein bisschen ein Themenrutsch, aber das ist ein anderes Thema, das mich beschäftigt, nämlich die Rolle der Schule in dem Ganzen. Und hier hatte ich eine interessante Erfahrung. Es war eine junge Bezirksschülerin, die hatte für ihre Abschlussarbeit ein Thema Akne gewählt. Sie war auch hier für Interviews. Eine sehr schöne Arbeit. Und ihr Fazit war, dass sie sich wünscht, dass in der Schule, in der Oberstufe, auf allen drei Oberstufen, hier im Aargau sind es drei Oberstufenjahre, würde sie bitten, dass man etwas über die Körperhygiene, Körperpflege und Körpergesundheit lernt in der Schule.
Das will ich mir gleich notieren.
Ja. Sie sagt nämlich, das war bei mir im Gespräch, dass sie das schon auch gelernt hätte, aber dass sie Schwierigkeiten hätte im Rahmen dieser Flut der im Internet oder TikTok oder wie auch immer, hier noch einen Weg zu finden, was gilt jetzt eigentlich für mich. Ich fand das einen wunderbaren Lösungsansatz und den ich gern hier jetzt weitergebe.
Danke, es ist notiert. Ich glaube auch, dass gerade junge Menschen, also unsere Kinder, total überfordert sind mit der Technologie, die wir ihnen vor die Nase setzen. Und wir lassen sie auch da allein damit, mehrheitlich. Und wenn wir betrachten, wie wir selber ja schon überfordert sind und wie schwierig es für uns ist, uns da zu disziplinieren und wie schnell wir auf Fremde einhauen online, wie sollen die das in den Griff bekommen? Und ich sehe, dass viele Kinder auch sehr lange, spät abends noch online sind und Nachrichten verschicken, teils bis 1.30 Uhr. Also völlige Anarchie eigentlich. Und dass da Dinge aus dem Blickfeld geraten, liegt eigentlich nahe. Und dass es sogar die Körperhygiene betrifft, ist dramatisch, meiner Meinung nach.
Ja, hier gibt es zwei Aspekte. Zum Teil, glaube ich, ist die jüngere Generation viel besser wie wir, unsere Generation im Umgang. Oder ist mein Empfinden zum Teil. Und das andere ist, für diese junge Frau war es mir die Wertung, die Wertigkeit. Ja, das und was gilt jetzt für mich? Was ist jetzt eigentlich wesentlich? Und diese Sichtung und diese Wertung, die man in der Gesellschaft nicht mehr erfährt, weil man nicht mehr Stellung bezieht oder viel weniger Stellung bezieht, lässt es offen. Das fand ich so bemerkenswert und ich finde es einen ganz schönen Lösungsansatz.
Ich will das aufnehmen.
Schön.
Sie haben vorhin gesagt, es wird erwartet, dass die Sprechstunde fünfsprachig ist. Woran erkennen Sie diese Erwartung?
Also die Landessprache müssen wir sowieso beherrschen, bis auf das Romanische. Das ist ja nicht erwartet, aber das gehört zum Arztberuf. Aber einfach die Globalisierung, das Internationale hält Einzug in die Gesellschaft, aber auch in die Sprechstunden. Und das ist einfach eine Voraussetzung, um eine Sprechstunde heute führen zu können, ist die Mehrsprachigkeit.
Also es sind nicht die Klientinnen und Klienten, die es erwarten, sondern der Beruf?
Nein, die Klientinnen, die Patienten erwarten es. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, wir wählen eine Landessprache oder Englisch und dann machen wir das so. Wir haben natürlich Dolmetscherdienste, wir haben Dolmetscher mit online und so, aber wir müssen versuchen, wieder eine gemeinsame Sprache zu finden. Es geht ja nicht um Kaffee bestellen, es geht wirklich um das Kind. Es geht dann noch um eine Drittperson im Zimmer und die Kommunikation passiert mit den Eltern. Da muss es stimmen. Man kann zwischendurch den Übersetzer nehmen, aber wir müssen versuchen, in einer Landessprache zu sprechen. Es gibt Vormittage hier, die sind zum Teil selten, das sind 6, 7, 8 verschiedene Sprachen, die gewünscht werden. Und eine Integration wäre doch, dass alle sich eine der drei oder vier Landessprachen erarbeiten. Das ist meine Erwartung mittlerweile. Ich habe genug von diesem, immer mit Dolmetschen zu arbeiten. Das ist hast vielleicht auch die Spezialität hier in Baden. Einerseits die Industrie mit ABB, andererseits haben wir auch diese die ganze Region Neuenhof-Spreitenbach mit großer Migration und einfach dann unsere Zeit auch. Wir haben viele Asylwohnheime in der Umgebung, nebst natürlich der bisherigen Schweizer Bevölkerung.
Also Sie wünschen sich von Menschen, die hierher kommen, dass die sich
bemühen,
unserer Sprache mächtig machen?
Ja, dass sie sich bemühen,
Und Sie finden, die bemühen sich nicht?
Das kann ich jetzt nicht pauschalisieren.
Aber viele.
Ich thematisiere das und ich lade die Menschen ein, sich, vor allem die Frauen, sich wirklich hier einen Schwerpunkt zu legen. Und was ich auch nicht möchte, dass sie untereinander in einer anderen Sprache sprechen. Ich habe einfach genug von diesem erschwerten Alltag. Das macht müde, wenn sie 6, 7, 8 Menschen hintereinander in verschiedener Sprache, immer wieder mit Übersetzung, in einem Zeitdruck. Unsere Tarifierung, unsere Leistungsabrechnung rechnet mit Zeiteinheiten. Wir haben nicht beliebig Zeit und dann versuchen zum Teil komplexe medizinische Erkrankungen für die Drittperson im Raum zu lösen und dann noch therapeutisch etwas zu entwickeln. Das ist wohl eben, wie gesagt, intellektuell manchmal sehr, sehr interessant, aber ist auch anspruchsvoll. Und diese Arbeit, die wird meines Wissens gesellschaftlich zu wenig gewürdigt, weil das ist wirklich anspruchsvoll. Und das im Zeitdruck. Und dann lade ich die mit rein, auch eben, wenn sie untereinander sprechen, einfach so zu sprechen, immer zu übersetzen, dass wir zu dritt immer über alles hören. Das sind Basics, die habe ich früher nicht so gekannt. Das ist ein respektvoller Umgang mit allen im Raum. Und das, da müssen wir hinschauen, dass dann die Integration ins Land dann auch klappt. Das ist neu in dieser Intensität.
Also das heißt, Sie geben dann nicht nur Salbe mit, sondern auch den Wunsch, die Sprache richtig zu lernen. Wie sagen Sie das genau?
Zuerst lade ich Sie ein, mit welcher Sprache wir sprechen, biete diese Sprachen an und dann lade ich die, informiere ich die Mütter, wie wichtig ist, dass sie jetzt Deutsch lernen, dass wir das nächste Mal Deutsch oder Französisch oder was auch immer sprechen.
Welche 5 Sprachen sind es eigentlich, die hier erwartet oder angeboten werden? Nebst
das ist
Deutsch,
sicher
Französisch und
individuell
Italienisch.
Individuell bei allen. Alle haben einen anderen Hintergrund, die erarbeiten. Jetzt in meinem Fall ist natürlich Deutsch und Schweizerdeutsch ist eine Sprache. Dann ist es das Englisch, dann Französisch, Italienisch und ich habe die skandinavischen Sprachen noch, die ich brauche hier für Menschen, die bei der ABB arbeiten. Aber das war jetzt mehr gesellschaftlich, weil das ist auch ein Aspekt in der Kinderhaut. Oder wir, das Setting ist so, dass wir über Erwachsene, über die Beschwerden, über die Therapie und das Management für das Kind sprechen. Und das ist schon schwierig genug, wenn man das in einem Land macht, in dem man die gesellschaftlichen Bedingungen kennt. Aber wenn dann noch Menschen kommen, denen man die gesellschaftlichen Bedingungen nicht kennt und deren Wahrnehmung oder Interpretation, und das in 20 oder Minuten, das ist. Und es geht ja. Es geht nicht um Kaffee, es geht um das Leben des Kindes. Ja. Es ist etwas plakativ jetzt, aber es geht in diese Richtung.
Nein, ich finde nicht, dass es plakativ ist. Ich finde, dass Sie etwas ansprechen, das Beachtung verdient.
Ich will es auch überhaupt nicht werten. Also ich
kam nicht so daher.
Ja, sondern es ist einfach ein Missstand, der noch nicht gelöst ist gesellschaftlich. Ja. Und der meinen konkreten Arbeitsalltag betrifft.
Ich denke, es kommt auch sehr darauf an, wie lange denn jemand schon hier ist. Wenn das 3 Monate sind, ist es vermessen, Deutsch zu erwarten.
Ja, klar.
Aber nach 3 Jahren, denke ich, muss da einiges passiert sein, meiner Meinung nach. Gleichzeitig ist es eine unmögliche Sprache zum Lernen.
Ja.
Ich stelle es mir grässlich vor. Wie soll man das überhaupt erfassen mit all diesen Eigenheiten und Ausnahmen und überhaupt?
Ja, es muss auch überhaupt nicht perfekt sein. Es soll eine Bemühung sein, sich wenigstens versuchen zu verständigen. Ja.
Ich wollte noch anhängen. Sie haben mir erklärt, warum Sie die Medizin gewählt haben, aber warum die Dermatologie und warum dann die für Kinder? Das interessiert mich auch.
Ich kann das Ihnen nicht beantworten. Die Dermatologie war klar.
Weswegen?
Das ist von Anfang an war das für mich, ich bin ein visueller Mensch. Ich lerne und nehme primär visuell wahr und bin davon ausgegangen, früher oder später zeigt sich alles an der Haut. Und an der Haut kann man vieles ablesen. Also ich kann es Ihnen nicht genau sagen, das war von Anfang an eine Affinität, die ich nie hinterfragt habe. Und Kinderdermatologie hatte ich schon früh den Wunsch, das gab es damals in der Schweiz noch nicht. Deshalb konnte ich nach Frankreich, um das zu lernen. Und das hat damit zu tun, dass ich erkannt habe, dass es das in der Schweiz so nicht gab, beziehungsweise die Fragen der Kinderhaut einfach noch nicht gut genug erarbeitet waren.
Ich habe mir die Fragen schon notiert. Sie haben es dann noch ausformuliert. Sie sagten, früher oder später zeigt sich alles auf der Haut. Was zeigt sich denn da alles?
Ja, das war so mein Motto etwas durch die Jahre. Jetzt, ob das wirklich so bis ins Detail stimmt, das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber es ist schon so. Früher oder später zeigt sich doch alles an der Haut, die Erkrankungen. Das hat ja auch mit dem Wesen des Menschen zu tun. Jetzt sind wir im Bereich Haut als Spiegelung der Prozesse im Inneren, aber es ist auch das Thema Haut, der Spiegel der Seele. Und dann auch Haut als ablesbare, individuelle Erscheinung des individuellen Menschen. Das wird da im Verlauf des Lebens immer individueller, auch die Haut. Oder dass man das Individuum dann am Gesicht, am Gang, aber auch an der Haut dann ablesen kann. Das ist die menschliche biografische Entwicklung dieser Richtung. Das hat in diesem Kontext das zu tun.
Sie haben vorhin gesagt, früher oder später zeigt sich alles auf der Haut. Sehen Sie auch Familienprobleme oder psychische Probleme der Kinder und Jugendlichen, die hier reinkommen, auf der Haut?
Da gibt es ja das ganze Spektrum. Es gibt Veränderungen auf der Haut, die vielleicht auch zu Belastungen führen, zu psychischen Problemen. Das wäre zum Beispiel eine schwere Akne. Da gibt es aber auch eine psychische Konstellation oder Themen, die sich an der Haut zeigen, das geht bis zur Selbstverletzung. Und also da ist das ganze Spektrum, wo natürlich die Haut das Organ ist, nebst den Augen vielleicht, wo man im gesellschaftlichen Alltag natürlich schnell ablesen kann. Wir haben vorher noch kurz gesprochen über die Gespräche oder die Formulierungen zur Haut der Mitmenschen, sind darauf gekommen, dass es ja vor allem im Jugend- und Kindesalter nicht legitim ist, wenn man sich in Anwesenheit des Kindes wertend, abwertend über dessen Haut oder Hautanhangsgebilde, Haare oder Nägel.
Das passiert hier bei Ihnen?
Das passiert immer wieder und das ist eigentlich nicht zu tolerieren, weil es ist ein Gefäll, oder wenn die zum Beispiel die Eltern sich negativ äußern oder das schlechte Haut oder unschöne Haare oder kaputte Nägel oder so, dann interveniere ich sofort und versuche das auf eine wertschätzende Kommunikationsebene zu bringen.
Wie kommt das an?
Es ist unterschiedlich, meistens sehr gut, meistens sind sich die Menschen das nicht bewusst. Wenn es ganz schwierig ist, dann gibt es immer noch den Trick, dass man schnell die Gewicht und Länge messen muss. Dann kommt jemand vom Pflegeteam und nimmt das Kind weg und dann können wir sprechen. Meistens ist es unbewusst, ein unbewusster Zug in der Familie und meistens kommt es gut an. Das war einfach noch dieser wertschätzende Umgang, vor allem was die sichtbaren Körperteile betrifft. Es ist ja nicht die Niere, die jetzt schlecht funktioniert, sondern es ist die Haut. Das bin ich, das ist mein Individuum und ich bin schlecht in den Augen meiner Eltern. Das geht gar nicht.
Der Gedanke, ich bin schlecht, ist ja sowieso für uns Menschen recht nahe.
Nein, das ist ein Verbrechen am Kind, oder? Ja.
Wie sprechen Sie das an, das sichtliche Verbrechen am Kind?
Das ist natürlich individuell, aber ich versuche es dann positiv umzuformulieren und ich sage, das ist nicht schlecht, sondern das ist eine. Ich versuche das einfach aufzugreifen und eben aus dieser negativen Konnotierung und überhaupt die Wertung aus der Situation zu nehmen, sondern wieder versuchen, auf eine sachliche oder lösungsorientierte Ebene zu bringen. Das klingt jetzt sehr einfach und idealistisch, aber das ist zumindest mein tägliches Bemühen.
Bleiben wir noch kurz bei den Kindern und ihrer Haut. Sonnenschutz. Da gibt es ja verschiedene Ansichten. Ich habe mit anderen Dermatologen, es waren zwei Männer, gesprochen. und die sagen immer Sonnenschutz zu jeder Zeit. Und dann habe ich von einem Nahestehenden gehört, dass so kein Vitamin D produziert wird, dass es die Exposition braucht. Dann habe ich ChatGPT gefragt und ChatGPT meinte, beides ist wahr. 10 Minuten sind nicht nur unbedenklich, sondern erforderlich und alles darüber hinaus braucht Schutz. Ihre Meinung?
Vielleicht drehen wir das Ganze um. Die Sonne, ohne Sonne kein Leben auf der Erde. Und die Sonne brauchen wir zum Leben. Und der blaue Himmel ist insbesondere im Kleinkindesalter vital. Was wir verhindern möchten letztendlich, sind Sonnenbrände auf der Hand. Das müssen wir verhindern, insbesondere im Kindes- und Jugendalter. Und natürlich gibt es noch den Aspekt der kumulativen Sonnendosis über das Leben, also wie viel über das ganze Leben hinweg sammelt sich an. Meine Meinung ist etwas anders jetzt hier, sondern ich möchte gerne wieder einladen, den gesunden Menschenverstand wieder in den Alltag einzuladen.
Der viel zitierte und oft vermisste.
Ja, er ist... mein Vater hat immer gesagt, das ist das kostbarste und seltenste menschliche Gut. Das wäre einfach Sonne und blauer Himmel. Ja, Freude und Bewegung an der Sonne, aber keinen Sonnenbrand. Und was auch problematisch ist, ist das Ferienverhalten der westlichen Länder, der skandinavischen Länder und die wohlhabenden Länder und der Schweiz im November auf die Malediven mit Kleinkindern in die Ferien, also aus der Winterhaut an die Sonne, das sind problematische Situationen. Vitamin D geht auch mit Sonnenschutz, das kann man gleich klären. Und wenn man, das heißt, nicht um die Vermeidung des Sonnenbrandes braucht es nicht jeden Tag Sonnencreme von Kopf bis Fuß bei den Kleinkindern oder Säuglingen, sondern das kann man mit Verhalten machen. Die Erwachsenenverantwortung, wann gehen wir an die Sonne, haben wir Schatten, gehen wir ins Haus, also das Verhalten. Das zweite ist Kleidung, 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 nochmals Kleidung. Und das wäre vor allem je jünger, desto mehr. Und dann kommt der Sonnenschutz und das wäre dort anzuwenden und regelmäßig anzuwenden, wo die Haut nicht durch Kleidung und Verhalten geschützt ist.
Ist die Haut immer geschützt durch Kleidung oder brauche ich spezielle UV-Schutzkleidung?
Das ist auch, wenn man einen ganzen Tag am Strand ist, dann ist es sicher auf dicht gewobenes Gewebe oder so UV-Kleider zu achten. Und da lade ich ein, großzügig geschnittene Kleider zu nehmen, damit sie nicht so heiß sind. Das wäre jetzt der Aspekt des Sonnenschutzes im Kindesalter, um Sonnenbrand zu vermeiden. Es gibt aber noch den anderen Aspekt mit Sonnenschutz täglich. Das ist der Faltenbildung und der Hautalterung. Hautalterung ist nicht nur Sonne, da gibt es auch andere Aspekte. Aber hier empfehle
Zeit zum Beispiel.
Zeit, ja, und der Lebenswandel. Aber hier empfehle ich ganz klar täglich. Täglich ins Gesicht und also ganz klar. Alles. Das ist das, was alle Dermatologen machen. Wir haben einfach bei den Kindern den Aspekt der Resorption, der alles, was wir auf die Haut geben, wird auch aufgenommen. Das ist zu wenig im Detail geklärt. Das ist eine Güterabwägung. Was wenden wir auf, um den Sonnenbrand zu verhindern? Und hier ist eine erhöhte Achtsamkeit nun entstanden. Also das ist jetzt vieles im Prozess. Sie sehen, so einfach ist es nicht mit dem Sonnenschutz.
Gar nicht. Ich wollte jetzt wirklich um eine konkrete Anleitung bitten. Was mache ich jetzt mit meinem 13-jährigen, eher bleichen Sohn?
Mit 13 Jahren können Sie wenig machen, aber Sie können als Vorbild eine Kappe tragen. Sie können zu Hause eine Sonnencreme nehmen, die auch für Jugendliche tolerierbar ist. Das ist vielleicht jetzt weniger eine ganz fettige, sondern vielleicht mehr Sprayform. Dann Kleider zur Verfügung stellen und auch die Feriendestinationen so zu wählen, wenn Sonnenschutz für ihn schwierig ist, dann vielleicht Feriendestinationen so wählen. Aber das Problem sind vor allem die ganz kleinen Kinder, die sich nicht selber in den Schatten bewegen können. Oder die Säuglinge, die ganz klein, dort haben wir eine enorme Verantwortung. Der 13-Jährige, der kann es ja schon vom Kopf her lösen. Er weiß, es gibt Sonnencreme. Er weiß, wir müssen unsere Schulter bedecken. Er weiß, ich trage jetzt eine Kappe. Die ganze Familie trägt Kappe. Er weiß, da gibt es Sonnenschutz. Mit dem kann man reden.
Aber ja, das Wissen führt noch längst nicht zu Handlungen, geschweige erfreut.
Nein, das ist vor mit 13 Jahren.
Der Bub hasst die Sonnencreme.
Ja, das verstehe ich übrigens sehr gut.
Weil sie so fettig ist? das mag er gar nicht. Was gibt es da für Alternativen?
Es gibt es in Sprayform, es gibt leichte Formen, es gibt, wenn immer möglich, die Nummer 50, Lichtschutzfaktor 50 verwenden und wiederholt eincremen. Und sonst bieten Sie ein T-Shirt an oder kaufen Sie langärmelige Hemden, die auch im Sommer nicht so heiß sind. Da braucht es auch einen Kompromiss.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe, da kommt Überzeugungsarbeit auf mich zu. Sie erwähnten vorhin die Winterhaut. Das habe ich noch nie gehört. Was heißt das?
In der Schweiz sind wir ein Land mit Jahreszeiten. Die Haut gewöhnt sich im Frühjahr an den Sommer. Die bildet eine vermehrte, verdickte Hornhaut aus auf der Haut und die Pigmentierung nimmt zu und schützt sich so schon vor Sonne. Und im Winter bildet sich das zurück.
Dann sind wir eigentlich schutzlos, sozusagen.
Viel schutzloser gegenüber dem Sonnenbrand, ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist nicht so viel, aber de facto ist es so, dass man auch die Melanomneigung zumindest noch vor 10 Jahren damit auch assoziiert hat, dieses aus dem Winter heraus an die pralle Sonne gehen, dass das auf eine Art und Weise den Organismus überfordert.
Das wird die Reiseveranstalter gar nicht freuen, was Sie da sagen.
Es wird ja propagiert,
dass man an die Sonne gehen soll im Winter.
Ja, da vielleicht das Problem, dass man einfach nur eine Woche Zeit hat, oder? Das ist natürlich jetzt verallgemeinert und im Individuellen müsste man das einzeln anschauen. Aber ich spreche jetzt ja vor allem für kleine Kinder und Kinder, Schulalter. Die Erwachsenen, das können dieselbe Verantwortung übernehmen.
Jetzt haben Sie ja sicher auch dunkelhäutige Kinder hier. Mhm. Unterscheidet sich deren Haut von der meines Sohnes?
Ja, ja.
Inwiefern?
Die Haut, wenn man jetzt vom Modell, wir gehen zurück aufs Modell, die Haut ist von der auch in der äußersten Schicht anders aufgebaut, eine andere Zusammensetzung, also etwas andere Zusammensetzung und braucht. Interessant ist die folgende Beobachtung, dass die Haut im Gleichgewicht ist, ohne Erkrankung, zum Beispiel jetzt ohne Ekzem, wenn sie in ihrem Ursprungsland sind, zum Beispiel Südostasien. Sie kommen in die Schweiz und hier entwickeln viele, viele Menschen, zum Beispiel Südostasien, gewisse Ekzemformen oder knotige Ekzemformen. Und wenn sie aber zurückgehen, geht das wieder weg. Also hier spielt das Klima eine Rolle. Andererseits ist auch eine Beobachtung, dass wenn Sie die Therapien, die Sie dort anwenden, hier anwenden, das nicht funktioniert oder zu Komplikationen führt, äußere Anwendung spreche ich jetzt. Und wenn Sie zurückgehen, dass das aber wieder geht. Also hier haben wir das, ist noch unerforscht, das Klima und die Hautkonstellation. Das ist noch nicht genügend erforscht. Das sind einfach Erfahrungswerte. Und dann gilt es, diese Haut, die von einem anderen Klima kommt, in der eine Behandlung zu finden, die in der Schweiz funktioniert. Und vor allem im Schweizer Winter, das ist ja eine Challenge. Wir haben kein Meer, wir haben keine Prärie, die ausgleichend ist. Wir haben ein schwieriges Klima im Winter für die Haut.
Deswegen ja, die Reisen an die Sonne.
Ja, genau.
Ganz zu Beginn sprachen Sie von den Emotionen in der Haut. Was meinten Sie da genau?
Möglicherweise zu sehen, das Ablesen der seelischen Verhältnisse an der Haut, das Erröten, das Erbleichen, das sind die einfachen.
Also das Unmittelbare,
Nicht
die Depression, sondern die Scham.
Ja, oder die Freude.
Ja. Was macht Freude mit der Haut?
Strahlende Haut, oder? Strahlende Haut.
Ist ja, wie soll ich sagen, dichterisch beschrieben.
Ja, dichterisch. Im übertragenen Sinn, vielleicht sind es auch die Augen. Aber man kann schon sehr viel der Haut ablesen. Und das ist ja auch das Arbeitsinstrument im Alltag.
Was machen wir Menschen oder auch Eltern denn am häufigsten falsch mit der Haut? Jetzt mal abgesehen von der Sonnenexposition.
Ich weiß nicht, ob man das falsch nennen kann, weil unsere Haut ist robust, aber die Haut braucht Reinigung und Pflege. Das sind so grundmenschliche Bedingungen, damit sich der Mensch auch wohlfühlt. Und die Reinigung geschieht mit Wasser.
Wasser und Seife oder auch Wasser, nur Wasser?
Kann auch Wasser und Seife sein und Seife gezielt. Dann ist vielleicht etwas, das in der Schweiz noch tradiert wird, im Gegensatz zu zum Beispiel die ganzen asiatischen Länder oder auch im Nahost, dass man vielleicht nur einmal oder zweimal die Woche duscht oder badet. Ich denke, das hat auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Wir sind ja eigentlich vom Ursprung her eine bäuerische Gesellschaft. Aber das ist überholt. Also auch heute gehört für eine Hautbehandlung die tägliche Dusche oder das Bad dazu. Meiner Meinung nach, ob wir jetzt jeden Tag Rexona Hawaii von Kopf bis Fuß auf die Haut tun, das ist was anderes. Das macht die Menschheit ja auch erst seit 20 Jahren. Aber gezielten Seifeneinsatz und täglichen Wasserkontakt, das ist eine gute Basis.
Wirklich erst seit 20?
Ja, wann ist das Marketing losgegangen mit diesen, vielleicht schon 100 Jahre? Ja.
Ich erinnere mich die Fernsehwerbung, die ich schaute, also gezwungenermaßen als Kind, da war das schon enthalten.
Und jetzt sehen wir wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Vielleicht sind es auch schon 40 Jahre.
Ich erinnere an Shampoo Shampoo.
Ja, kann ich mich auch erinnern. Ja, genau.
Also Seife reicht. Ich brauche nicht das große vermarktete Duftwunder.
Das hat durchaus auch seinen Platz. Die Haut ist robust, aber dieser Moment, dass die tägliche Reinigung mit Wasser in unserer Umwelt, die so beladen ist, ist sicher sinnvoll. Und das ist relativ neu in der Schweiz. Und die Haut ist robust. Die gesunde Haut, da können Sie machen, was Sie wollen eigentlich. Aber die kranke Haut, da würde ich plädieren, dass sie häufig ins Wasser geht. Häufiger als an vielen Orten bisher. Die Kinder schlafen dann auch besser.
Wenn ich Sie richtig verstehe, bringen Menschen aus dem Ausland Verständigungsprobleme mit, aber auch eine bessere Körperhygiene, weil sie häufiger duschen.
Ja, absolut. Also sie bringen Anregungen mit und der Austausch ist ja so spannend. Jetzt sprechen wir von einer anderen Ebene. Vorher war es auf die ärztliche Arbeit bezogen, dass das schwierig geworden ist in vielen Fällen. Jetzt kommen wir auf die Bereicherung der Globalisierung und des Austauschs. Das ist absolut ein Gewinn.
Was haben Sie denn so gelernt von Menschen aus der Ferne?
Vor allem die Menschen im asiatischen Raum, die haben einen ganz anderen Zugang zu allen Prozessen der Enthaarung oder auch der Intimpflege, die wir jetzt aufgreifen in der westlichen Welt und die zu einer erhöhten Wohlbefinden der Menschen führt. Und
ich meine Sie persönlich, hier in der Sprechstunde.
Die ganzen Arten der verschiedenen Enthaarung. Zum Beispiel, das ist nicht nur mit Laser wie bei uns, da gibt es verschiedene Techniken. Oder eben auch, das ist jetzt vielleicht in diesem Podcast etwas intim, aber die ganze Intimpflege, die weibliche Intimpflege mit der täglichen Pflege, das ist etwas, was traditionell gesellschaftlich hier nicht so verankert ist und was wichtig ist und was jetzt da über diese Bewegung aus dem asiatischen Raum hier Einzug findet in unsere Gesellschaft, das ist ein Gewinn.
Wie passiert das konkret? Nein, der Podcast ist robust. Machen Sie sich keine Sorgen um den Podcast. Der hält was aus.
Ja, einfach dieser Austausch.
Oder aber wie findet der statt? Wie kommen neue oder fremde Hygienepraktiken in unsere Gesellschaft hinein?
Jetzt spreche ich als Mensch in der Gesellschaft über Marketing oder über Reisen von uns in diese Länder oder Sie zu uns, was Sie mitbringen an zum Beispiel kostbaren Ölen, der Austausch, der findet auf verschiedenen Weise statt, im individuellen Austausch, gesellschaftlicher Austausch, die ganzen Produkte, die wir hier kaufen können aus dem asiatischen Raum oder afrikanischen Raum, es ist diese Interaktion.
Können Sie was empfehlen aus Asien und Afrika?
Oh, da gibt es sehr vieles, aber der Mut zur täglichen Körperpflege und auch der Verwendung von hochwertigen Ölen und hochwertigen Cremes und Lotions.
Ich hatte auf irgendeinen Trick aus der Natur gehofft, eine bestimmte Erde oder sowas.
Ich möchte nichts verallgemeinern, ja.
Ja, nein, gar nicht, aber ich war neugierig.
Ja.
Wir haben auch von den Herausforderungen der aktuellen Zeit gesprochen. Ist alles schnell und stressig. Sehen Sie das auch in Ihrer Arbeit als Ärztin an der Haut?
Ein Aspekt ist, dass ich häufig erschöpfte Eltern sehe mit hautkranken Kindern, die einen erhöhten Pflegebedarf haben, dass sie dann an ihre Grenzen kommen. Vielleicht auch, weil diese Kinder häufig wegen Symptomen, zum Beispiel Juckreiz, schlechter schlafen. Sehr erschöpfte junge Eltern, das tut mir sehr leid. Womit das zu tun hat, weiß ich nicht. Es ist eine Überlegung, dass sie vielleicht gesellschaftlich wenig reingebettet sind, kein Netz haben. Das kann mit der Migration zusammenhängen, kann aber auch sein, weil die zum Beispiel Großeltern, die sind ja meist eine Hilfe, nicht immer, nicht die ganzen Familien anders strukturiert sind. Und das ist eine Not. Dann das Schnelllebige ist vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass die Haut ihre Gesetze hat, dass sie nicht von einem Tag auf den anderen wieder geheilt ist, sondern die Heilung Zeit braucht. Dass das vielleicht in unserer getakteten Arbeit vor allem für die jungen Eltern schwierig ist. Diese lange dauernden Krankheitsphasen. Aber ich komme jetzt ein bisschen nach Einzelfälle herausgreifen. Es ist ganz klar, dass sich die gesellschaftlichen Zusammenhänge oder Verhältnisse auch hier in der Sprechstunde spiegeln. Das ist ganz klar.
Frau Kernland, das war hochinteressant. Ich hätte noch viele weitere Fragen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich finde, das war eine sehr gute Episode. Vielen herzlichen Dank.
Ihnen vielen Dank, Herr Mayer.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.